Ein Recht auf die eigene Sprache. Das deutsche orthodoxe Dreifaltigkeitskloster Buchhagen und seine Choraltradition. Eine Sendung von Jan Tengeler.
Wir hatten eine Schlüsselszene, die mir noch bis heute im Gedächtnis ist. Wir saßen im Harmonielehreunterricht. Der Lehrer sagte, ja, unsere Aufgabe sei es, die Harmonie zu zerstören. Und allgemeine Heiterkeit entsteht. Einer meldet sich, Herr Professor, das haben unsere Großväter gemacht. Was, bitteschön, sollen wir machen? Man merkt auch, diese Moderne dreht sich also völlig im Kreise und da ist eigentlich alles schon ausgereizt und ausgelotet. Eigentlich hat sich das dann mir so dargestellt, dass die letzten Jahrhunderte der abendländischen Musik einer inneren stringenten Entwicklung folgten. Mehr Technik, mehr Aufwand im Instrumentenbau, im Orchester, mehr Dissonanz, harmonischer Reichtum innerhalb des funktionalen Systems, bis dann der späte Mahler, der frühe Schönberg, bis hin zu der völligen Auflösung noch des Tones, aber immer auf der Grundlage der Temperatur und immer auf der Grundlage der technischen Möglichkeiten. Und das war also ein Vorgang, den ich empfunden habe als eine Art Verwesungsprozess. Also der Geist war gewissermaßen entschwunden und das Material fiel gewissermaßen auseinander. Das ist nun alles abgeschlossen. Aber jetzt ist doch die Zeit, dass etwas Neues komme.
Altvater Johannes ist der Abt des deutsch-orthodoxen Dreifaltigkeitsklosters Buchhagen im Weserbergland in der Nähe von Hameln. Es ist das erste und bisher einzige deutsch-orthodoxe Kloster, das es überhaupt gibt. Für mehrere Tage darf ich das Kloster besuchen, um Aufnahmen von den Gesängen zu machen, die hier eine besondere Rolle spielen. Man ist als Besucher aufgefordert, sich zurückhaltend in den Gebäuden zu bewegen, die den Mönchen heilig sind. Der Empfang beim Abt ist freundlich, aber bestimmt. Mit seinem langen weißen Rauschebart und dem schwarzen Gewand strahlt er Autorität aus. Also werde ich in den nächsten Tagen respektvoll zuhören und mich möglichst unauffällig den Regeln des Klosters anpassen. Was gar nicht so leicht ist, denn die Orthodoxie ist mir, einem deutschen Protestanten, fremd. Sie hat in Deutschland keine eigenständige Tradition. Orthodoxe Christen sind aus dem Ausland hierher gekommen. Griechen, Russen, Bulgaren, auch Syrer und Georgier. Für Abt Johannes begann die spirituelle Reise Anfang der 70er Jahre in Berlin, wo er evangelische Kirchenmusik bei Ernst Pepping studierte.
Ich habe dann mit 17 den Passionsbericht von Pepping gehört in der Martinskirche Kassel. War so davon angetan, dass ich sofort bei diesem Meister Komposition studieren wollte. Pepping unterrichtete damals in Spandau. Pepping ist ja für die evangelische Kirchenmusik eine ganz, ganz berühmte große Persönlichkeit, der eigentlich bis zu seinem Tode auch Schüler unterrichtet hat. Ich war einer seiner letzten Schüler, Gott sei Dank. Also dieser Passionsbericht ist ein Werk, das hat er nach dem Weltkrieg geschrieben, hat den Zusammenbruch erlebt in Berlin und das ganze Elend. Und das hat ihn dann dazu gebracht, diesen Passionsbericht nach Matthäus zu komponieren, 1948. Und das eben auch wunderbar also in diesen geistigen Urgrund zurückgeführt hat. Also Religio im allerbesten Sinne, Rückbindung und Rückführung ans Göttliche.
Ernst Pepping gilt zwar als einer der großen evangelischen Kirchenmusiker aus jüngerer Zeit, gespielt werden seine Werke derzeit aber nicht so oft. Seine Tonsprache ist für viele Gemeinden zu wenig eingängig und zudem ungemein anspruchsvoll für die Sängerinnen und Sänger. Doch Vater Abt Johannes betont immer wieder, wie wichtig Pepping für seine musikalische Entwicklung gewesen sei. Geistig und spirituell habe er in der evangelischen Kirche allerdings nicht genug Nahrung bekommen.
Ich bin dann, wenn ich frei war, immer in die orthodoxe Kirche gegangen, in die russische Kirche in Berlin. Und habe mich dort so geistig sehr schnell dann angefreundet, obwohl es natürlich erstmal sprachlich für mich völlig fremd war. In der Musik war damals so eines der Themen, die man hatten, also dieser Traum vom Gesamtkunstwerk, wo alle Kunstwerke zusammenfließen. Also alle Disziplinen, Choreografie, Architektur, Malerei, bildende Kunst, Sprache, sehr wichtig. Und man denkt ja immer an das Wagnersche Gesamtkunstwerk, aber es gibt ja viele Konzeptionen in dieser Richtung. Und es war mir natürlich sofort klar, als ich die göttliche Liturgie der orthodoxen Kirche erlebt habe, dass das eigentlich die Verwirklichung ist, 2000 Jahre älter als alle romantischen Konzepte in dieser Richtung. Ich rufe zu dir.
Der Gottesdienst als Gesamtkunstwerk. In der Orthodoxie wird betont, dass das göttliche Schauspiel der Liturgie nicht nur verschiedene Kunstformen in sich vereint, sondern dass dabei auch alle Sinne der Gläubigen angesprochen werden sollen. Gesang und Weihrauch, Ikonverehrung und Bewegung im Kirchenraum. Orthodoxe Gottesdienste wollen den Menschen in seiner Ganzheit ansprechen und fordern. Er soll stehend absolviert werden. Dabei ist es möglich, sich zu bewegen, etwa um sich vor den verschiedenen Ikonen zu verbeugen oder niederzuknien. Zudem steht es dem Besucher meistens frei, zu kommen und zu gehen, wann es genehm ist. Das ist praktisch, denn oft erstreckt sich die Liturgie über mehrere Stunden. Dynamik und Prozesshaftigkeit des Gottesdienstes zeigen sich im Kloster Buchhagen aber noch an einer anderen, unvermuteten Stelle. Wenn der Gesang nicht stimmig ist, wird abgebrochen und noch einmal neu angesetzt. Einer der Mönche des Klosters, Vater Lazarus, begründet den Vorgang so.
Also Gottesdienst ist natürlich immer auch sowohl geistige Übung, also für uns ist das ständige geistige Arbeit, innerlich sich aufzurichten und sich wieder dem Heiligen innerlich auch zuzuwenden, wenn auch die Gedanken vielleicht mal abschweifen mögen. So ein Gottesdienst, Sie wissen, jeden Morgen 2,5 Stunden, nachmittags 1,5 Stunden, das sind lange Zeiten und da braucht man eine große geistige Spannkraft, aber die erlernt man da auch, aber natürlich auch praktisch. Also auch während des Gottesdienstes ist das auch Gesangsübung und wenn was nicht stimmt, dann verbessert Vater Abt uns natürlich. Da ist dann dieses übende Element wichtiger als das rein Ästhetische. Das ist natürlich für den Zuhörer dann, der muss dann halt in Kauf nehmen, dass er ab und zu mal einen Schrecken bekommt, weil es stockt und wir dann uns verbessern.
Der Gottesdienst steht im Zentrum des Lebens im orthodoxen Kloster. Und im Zentrum der Liturgie steht das gesungene Gebet. Das wiederum bestimmt nicht nur den Gottesdienst, sondern sollte ständiger Begleiter der Mönche sein. Als junger Student hat Abt Johannes mit der Praxis des Herzens bzw. des Jesusgebetes begonnen.
Das Herzensgebet ist eine sehr alte Praxis, die vor allen Dingen im Mönchtum verbreitet ist, aber auch unter christlichen Laien eine große Rolle gespielt. Es ist sehr einfach und unkompliziert. Und es besteht einfach darin, dass man immer wiederholt, Herr Jesu Christe, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und das wiederholt man 1000 Mal, 2000, 3000 Mal immer wieder und macht es. Man hat eine Zeit, wo man eben gar nichts anderes macht, wo man alles andere draußen hält und eben nur versucht, sich in die göttliche Gegenwart zu vertiefen und sich ihr zu öffnen, langsam, langsam, dass das Gebet gewissermaßen zur zweiten Natur wird.
Im Idealfall, so Abt Johannes, laufe das Herzensgebet bei jeder weltlichen Tätigkeit im geistigen Hintergrund wie automatisch mit. Beim Autofahren, im Wartezimmer, bei der Gartenarbeit oder im Gespräch mit Journalisten. Nur so könne es seine ganze Kraft entfalten. Dann allerdings stoße man in Bereiche vor, in denen Worte und Intellekt nicht mehr ausreichten.
Ich habe ja dann als Student schon sehr früh sehr intensiv das Herzensgebet geübt und hatte dann einige sehr wesentliche Fragen dazu, weil es natürlich mit geistigen Einsichten oder mit geistigen Phänomenen oder zu tun hatte, die ich nicht mehr einordnen konnte. Also wo die Grenze zwischen Zeit und Ewigkeit auch in einer Weise sich öffnet, dass man da mit einem normalen menschlichen Bewusstsein irgendwie ins Schleudern kommt. Also entweder jetzt gehst du freiwillig in die Klapsmühle Körbchen flechten oder du findest jetzt wirklich einen echten geistigen Vater, der dir sagen kann, wo es jetzt weitergeht. Das war dann ein ganz spontaner Impuls. Ich bin da ziemlich unvorbereitet dann eines Tages auf den Athos aufgebrochen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 22. Όσοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Θεόν λόγον των μέγαν και ιερών οργανών, Πνεύματος Αγίου δείχθεντα Θείων Γρηγόριων, των Παλαμάν ανυμνώ, των Θεών λόγων να πάνω, την ορθήν ανάπτυξη και επισφράγισμα.
Die Mönchsrepublik Athos gilt als wichtiges Zentrum der orthodoxen Kirche. Auf der Halbinsel im Nordosten Griechenlands befinden sich nicht nur die großen Mönchsgemeinschaften der griechischen Orthodoxie, sondern auch Klöster der russischen, bulgarischen, serbischen und anderer slawischer Nationalkirchen. Umstritten ist die Republik vor allem deshalb, weil Frauen keinen Zutritt haben. Die Halbinsel wird auch als Garten der Gottesmutter bezeichnet, weil Maria der Legende nach einmal dort gewesen sein soll. Daher wird sie nun einzig und allein der obersten Heiligen der orthodoxen Kirche vorbehalten. Seit fast 1000 Jahren wird diese Tradition, gegen die auch die Europäische Union nichts auszurichten vermochte. Hier hat Abt Johannes eine mehrjährige Ausbildung zum Mönch durchlaufen. In griechischer Sprache bei seinem Altvater Josef.
Er war die Brücke für mich, für so einen intellektuell geprägten Studenten, wie ich es nun einmal war. Dieses rationale Verständnis war mir einfach sehr, sehr wichtig. Das war genau das, was mir gefehlt hat. Und das hat er also 1:1 geliefert. Er war ein sehr gottergebener Mensch. Er hat viel gelitten und viel geduldet, aber er hat auch sich nie beirren lassen. Und solcher Menschen gab es damals sehr viele auf dem Heiligen Berg. Da habe ich etliche kennengelernt. Das war natürlich auch für mich nochmal so eine Bestärkung, wo man merkt, also eine Kultur, wo so viel außergewöhnliche Gestalten hervorkommen, also das muss wohl das Richtige sein. Πάντων των εντόδη τόρι αράντων πολέμων, προς τον πολεμιότον της πρώτης πολεμούντα, όθεν πληρού δέσποινα τη συνυπόσχεση. Nach dem Ende der Ausbildung wurde Abt Johannes von seinem griechischen Altvater mit einer ungewöhnlichen Idee nach Deutschland entsandt. Er solle hier ein orthodoxes Kloster aufbauen, eine Tochtergründung nach dem Vorbild der Gemeinschaften auf Athos. Ein Kloster für Mönche, in das Frauen allerdings als Besucherinnen zugelassen sind. Aber nicht griechisch, russisch oder serbisch-orthodox, sondern deutsch-orthodox. Jede orthodoxe Kirche und auch jedes orthodoxe Kloster hat den Auftrag, die eine heilige katholische und apostolische Kirche im orthodoxen Verständnis freilich, mit der jeweiligen Volksseele, Volksgeist und so, wo es eben ist, in eine ideale Harmonie zu bringen und das miteinander zu verbinden. Und das war eigentlich auch immer der Hauptgedanke von Altvater Josef. Er sagte mir immer, also die Orthodoxie und der deutsche Geist, das muss zusammenkommen. Und er als Grieche sagte das. Ne?
Dieser Geist könne sich nur in der deutschen Sprache verwirklichen. Also folgt auch das Kloster in Buchhagen einem alten Prinzip der Orthodoxie. Gesprochen, gesungen, gelehrt und gebetet wird im Rückgriff auf die Apostelgeschichte im Neuen Testament in der jeweiligen Volkssprache.
Wenn du an das Evangelium denkst, als der Heilige Geist auf die Erde kam über die Apostel, war ja gerade das Besondere, dass jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache sprechen hörte. Wir sind ja deutsch-orthodoxes Kloster. Und das bedeutet also für uns in der Praxis hohe Sprachkultur, äußerste Ernsthaftigkeit, was die geistigen Inhalte betrifft. Das heißt auch musikalisch bewusst anknüpfen an bestehende, lebendige Traditionen, aber gleichzeitig eben eine Anpassung, eine Adaption an deutsche Sprachverhältnisse. Also wir können jetzt nicht einen lateinischen oder einen russischen oder einen griechischen Text, also eine Melodie, die für diese Sprachen geschrieben ist, jetzt einfach eins zu eins ins Deutsche übertragen. Das funktioniert nicht. Das holpert und stolpert und passt nicht. Und entweder wird die Melodie kaputt gemacht oder die Sprache kaputt gemacht. Da arbeiten wir sehr daran, dass wir sehr hochwertige, gute Übersetzungen erarbeiten. Deshalb geht es bei uns auch alles furchtbar langsam. Das zieht sich manchmal über Jahre hinweg, wo andere, wenn man sagt, so am Schreibtisch, kann man das natürlich alles ganz schnell runter übersetzen. Aber das ist dann noch lange nicht liturgiefähig.
Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind. Denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen.
Die Orthodoxie und der deutsche Geist. Das sind zwei Begriffe, die erdrückend groß und schwammig erscheinen. Rätselhaft und fremdartig der eine, bedeutungsschwanger und historisch belastet der andere, zumindest für viele Deutsche. Von dem Unbehagen, das mich angesichts eines wie auch immer gearteten deutschen Geistes beschleicht, lassen sich die Mönche in Buchhagen allerdings nicht abhalten. Sie orientieren sich an pragmatischen Fragen inhaltlicher und musikalischer Art. Die Texte, die im Gottesdienst gesungen werden, kommen aus der Bibel. Es sind vor allem die Psalmen. Es werden auch Texte gesungen, die nicht in der Bibel stehen, Hymnen und Stundengebete. Sie sind Teil der heiligen Überlieferung, einem unübersichtlichen Kanon schriftlicher wie mündlicher Texttraditionen. Übersetzt wird zunächst vor allem aus dem Altgriechischen. Dann werden Bücher aus anderen orthodoxen Traditionen hinzugezogen, etwa aus dem Russischen oder Georgischen. Im Falle der Psalmen haben sich die Mönche von Buchhagen an den Übersetzungen von Martin Luther und Romano Guardini orientiert. Guardini war ein deutscher Priester italienischer Herkunft, der in den 1950er Jahren auf Anweisung des Papstes neue Psalterübersetzungen anfertigte.
Nochmal, das war wir haben eine eigene Psalmenübersetzung hier im Kloster. Weil wir die Psalmen ja beten und singen im Gottesdienst jeden Tag. Und da brauchen wir eine sehr, sehr gute Textgrundlage. Mhm. Man soll sich im Gottesdienst nicht ärgern über holprige oder seltsame Texte. Der Luther-Text ist schon wunderbar. Da kann man gar nichts sagen. Auch der Guardini-Text ist sehr gut. Aber man wünscht sich so eine Kombination. Also Sie werden das gemerkt haben, dass unser Text noch sehr viel mehr rhythmisch durchstrukturiert ist, was bei Luther jetzt nicht der Fall ist. Es ist bei Luther ein reiner Prosatext. Aber Luther hat eben diese wunderbaren Wendungen, diese sprachliche Tiefe und eine gute Prägnanz. Das hat wiederum der Guardini nicht gehabt.
Auf die Fürbitte, Herr Gott, das
Für die Entfaltung einer deutsch-orthodoxen Choraltradition legt Abt Johannes ein besonderes Augenmerk auf die Stimmung. Vor allem in slawischen Ländern wird bis heute mit Tonleitern gearbeitet, die sich nicht im westlichen, wohltemperierten Tonsystem abbilden lassen. Es ist ein naturtöniger Gesang, in dem neben den uns gängigen Intervallen und dem Wechsel zwischen Halbton- und Ganztonschritten auch kleinere Bewegungen eine Rolle spielen. In einer Chorprobe mit 4 Mönchen veranschaulicht Abt Johannes die Gesangstechnik.
Er ist tief gestimmt. So. Vielleicht erstmal die Skala. So. Pythagoreischer Ganzton, Naturterz, Unterton, Quarte, Quinte. Also Proportion, Ison, 1:1, 8/9, 4/5, 3/4, 2/3. Byzantinische Kirchengesang ist ursprünglich naturtönig, konzipiert. Das ist alles von Ptolemäus berechnet worden. Und ist dann in die byzantinische Kirchenkultur übernommen worden. Und dann merkt man schon, dass die also 3 verschiedene Ganztöne haben. Mindestens 2, wenn nicht 3 verschiedene Halbtöne, je nach Schule. Das heißt, wir haben nicht nur Halbton, sondern wir haben einen kleinen Halbton, großen Halbton. Wir haben nicht nur einen Ganzton, sondern wir haben den ganz kleinen, wir haben den kleinen, wir haben den großen und wir haben den dorischen. Also 4 verschiedene Ganztöne, die wir tatsächlich auch real benutzen, in den verschiedenen Kirchentonarten. Also wenn man das in einem normalen Chor singt, dann sagt der Chorleiter, seid ihr verrückt geworden, ihr dürft nicht so viel saufen. Ne? Iso. Dorischer Ganzton, dorische Terz. Wir haben dann die ersten Jahre hier, auch den deutschen Choral, habe ich dann trotzdem noch nach wie vor ja, letztlich temperiert gedacht und empfunden. Und das war dann nochmal ein ganz besonderer Anstoß. Der kam dann eigentlich aus dem Gottesdienst selber. Also ein Punkt war die Anrufung Kyrie Eleison, was man ja in den Fürbitten wiederholt man das ja ständig, jeden Tag, morgens und mittags und abends und irgendwann, also das ist so, damit lebt man als Mönch. Ne? Und dann hatte ich ein ganz bestimmtes Gefühl, wie dieser Klang klingen muss, damit die Anrufung Gottes eben dringlich und ernst ist. Da wollte ich die Quarten immer viel höher singen, als
das Klavier
das hergegeben hätte. Und übrigens auch, als es in den griechischen theoretischen Büchern drin steht. Aber ich kannte diese Klänge wiederum vom Athos, von dem praktischen Gesang vieler hervorragender atonitischer Kirchensänger und wollte da immer irgendwie hin. Das war für mich dann nochmal so der letzte Anstoß, dass ich gesagt habe, Mensch, ich muss das nochmal theoretisch richtig aufarbeiten und überhaupt erstmal begreifen, wie das genau funktioniert. Und das Buch ist im Grunde das Ergebnis dieser grundlegenden Recherche. Das ist dann praktisch jetzt ein Lehrbuch geworden.
Der Weg zum naturtönigen Kultgesang nennt sich das Buch, von dem Altvater Johannes, Abt des deutsch-orthodoxen Klosters in Buchhagen, hier erzählt. Es ist 280 Seiten stark und bietet eine Einführung, unter anderem in verschiedene Musiktheorien der Antike, in die Entwicklung der Kirchentonarten und vor allem in die mathematischen Grundlagen der Harmonielehre.
Und bin dann natürlich auch tatsächlich auf diese harmonikalen Studien gestoßen, die seit den, ich weiß nicht, seit den 50er Jahren irgendwo aufgetaucht sind und auch auf theoretische Schriften von Physikern wie Helmholtz und solchen Sachen. Und dann wollte ich die byzantinischen Skalen nachrechnen. Das war so eins, ich habe diese byzantinischen Lehrbücher aus dem 19. Jahrhundert, wo das so schön grafisch dargestellt ist, mit diesen Zahlen und wollte einfach nachrechnen, wie das zustande kommt. Und dann habe ich mir ein Computerprogramm machen lassen von meinem Bruder, wo man alle Teiltöne berechnen kann, und zwar ganz unkompliziert.
Ein Computerprogramm ist praktisch, wenn das Intervall, also der Zusammenklang von zwei Tönen, jenseits der uns bekannten Stimmung liegt. Im westlichen Tonsystem wird eine Oktave in 12 Halbtonschritte unterteilt, wie das gut auf einem Klavier mit den 5 schwarzen und 7 weißen Tasten nachvollziehbar ist. Wohltemperiert nennt man diese Stimmung deshalb, weil die Unschärfen zwischen den Intervallen, die sich unter anderem ergeben, je höher man geht, immer wieder ausgeglichen werden. Damit klingt jedes Intervall in jeder Oktave gleich. Aber diese Normierung habe auch zur Folge, dass Feinheiten verschwinden. Unser Gehör habe sich an eine Stimmung gewöhnt, die nur ein begrenztes Klangspektrum und damit einen begrenzten Farbenreichtum zulasse, so Abt Johannes. Er arbeitet daher mit anderen, kleineren Teilungsverhältnissen. Im Kloster Buchhagen wird einem Vorbild der Antike folgend die Oktave in 70 Teilschritte, die man als Lüt bezeichnet, unterteilt. Aber es ist die Praxis, auf die es ankommt. Die Mönche gestalten die Anrufung Gottes in einer neuartigen Musikform, die mit einer Orthodoxie deutscher Prägung korrespondiert. Zum Abschluss ihrer Chorstunde singen die Mönche aus Buchhagen einen Lobgesang aus dem Abendgebet.
Überwältigt von der Schönheit und dem überlichten Glanze, deiner jungfräulichen Reinheit.
Mir ist das Umgehen mit Naturton rein und Oberton rein mit Blick auf Liturgiegesang zweimal jetzt begegnet. Ich frage mich immer, warum? Wozu soll das dienen? Denn letztlich entfernen wir uns freiwillig von unserer Gegenwart. Und die Frage, die Gegenwart ist ja nun von anderen Tonsystemen bestimmt. Und ich glaube auch übrigens überhaupt nicht, dass das heute möglich ist, bei Menschen, die tatsächlich mit offenen Ohren durch diese Welt gehen und die täglich ganz anderen Höreindrücken ausgesetzt sind, als das vielleicht vor 800, 900 oder 1000 oder 1200 Jahren der Fall war, wo die Menschen nichts anderes gehört haben als das.
Stefan Klöckner ist Professor für Gregorianik und Geschichte der Kirchenmusik an der Folkwang-Universität in Essen. Er ist Musiker und Musiktheoretiker, Theologe und praktizierender Katholik. Sein Forschungsgebiet beginnt im 4. Jahrhundert mit den Hymnen des Ambrosius. Das Kernrepertoire, das bis heute in der lateinischen Messe gesungen wird, ist zwischen 760 und 790 entstanden. Aber es sei bis heute lebendig, weil mit jedem liturgischen Buch, das neu geschrieben wird, auch neue Adaptionen, Restitutionen, Spekulationen über melodische Verläufe entstünden. Gerade in jüngerer Zeit sei das Interesse am gregorianischen Choral wieder erstarkt, so Klöckner.
Weil doch viele merken, dass das eine Quelle der lebendigen Spiritualität ist und auch ein Teil der Geschichte, von dem man sich nicht trennen möchte. Es gibt, ich will mal sagen, also Kirchen, Gemeinden, denn das ist eher mit Blick auf die ökumenische Dimension, die das inzwischen auch hat, treffender. Denn es gibt auch evangelische Gemeinden zunehmend, die dieses vorkonfessionelle Repertoire pflegen. Wenn wir unter dieser spirituellen Haltung, wenn wir darunter verstehen, dass das eine Spiritualität des Suchens ist und nicht eine Spiritualität des Gefundenhabens, das ist eine ganz wichtige Sache. Viele Menschen, die sich mit diesen Gesängen beschäftigen, sind fasziniert von der Existenzialität dieser Gesänge, dass sie eben genau in jede menschliche Situation hineingreifen, bis hinein in die dunkelsten Regionen der menschlichen Seele. Die Ängste und der Zorn und die Wut und all das ist da drin. Und ich spreche immer wieder mit Menschen, die sagen, das bringt etwas zum Ausdruck, das mich als Suchenden, als Fragenden, als Zweifelnden, manchmal auch verzweifelnden Menschen anspricht und eben in meiner Spiritualität bestätigt.
Mit seinem Ensemble Vox Verdensis interpretiert Stefan Klöckner alte gregorianische Gesänge neu, ohne Scheuklappen. Die ursprünglich reine Vokalmusik erklingt bei ihm auch im Zusammenklang mit Instrumenten, mit Flöte oder Drehleier, mit Laute oder Harfe. Und das nicht nur in der Kirche, sondern auch auf weltlichen Bühnen. Derartig verankert in der Kulturlandschaft ist der deutsche Choral aus dem orthodoxen Kloster in Buchhagen nicht. Aber Abt Johannes kann sich eine Aufführungspraxis außerhalb der Klostermauern durchaus vorstellen.
Aber man könnte das natürlich sich sehr gut auch mit dem Streichorchester vorstellen, selbstverständlich. Oder auch gemischt mit Gesang und Streichern. Das wäre dann so etwas, wie soll ich sagen, der Kultus der Kirche ist ja eigentlich das Zentrum und die Achse der Kultur. Und so ist es ja ganz normal, dass ich dann um den göttlichen Kultus, also wo es ja um die Transzendenz geht, um die Aufrichtung der Vertikale, dass ich dort drumherum dann auch Kultur wieder neu entfaltet und es neue Impulse gibt, die dann eben jetzt aber ganz andersartig sind als das, was die abendländische Kultur bisher war.
Das Kloster Buchhagen liegt zwar abgeschieden, aber Berührungspunkte zur Außenwelt gibt es viele. Die CD, die göttliche Liturgie, ist mit Mitgliedern des Thomanerchors entstanden. Auch eine Zusammenarbeit mit dem Hilliard Ensemble war angedacht. Das bekannte britische Vokalquartett habe sich dann aber doch dagegen entschieden, nicht zuletzt, weil die speziellen Stimmungen ein nicht geringes Maß an Übung und Neuausrichtung erforderten, erzählen die Mönche. Kontakt besteht überdies zum estnischen Komponisten Arvo Pärt, der seinerseits schon vor vielen Jahren zur Orthodoxie übergetreten ist. Bei der Suche nach neuen Ausdrucksformen jenseits der klassischen Moderne, die schon alles ausgereizt zu haben scheint und den Ton bis zu seiner Verwesung seziert habe, wie er es ausdrückt, steht die Musikpraxis seines Klosters also nicht alleine da. Mit mikrotonalen Stimmungen arbeiten viele zeitgenössische Komponisten. In anderen Kulturkreisen sind diese Stimmungen auch heute noch in der Volksmusik präsent. Fruchtbare Auseinandersetzungen mit dem reichhaltigen Schatz sakraler Musik kommen zudem aus der improvisierten Musik bzw. dem Jazz.
Musik
Deine Gnade ist grenzenlos. Ein Bußgesang zur Fastenzeit, eine der ältesten überlieferten Kompositionen der Kirchengeschichte überhaupt. Sie geht auf Mesrop Maschtots zurück, der zu Beginn des 5. Jahrhunderts in Armenien gewirkt hat. Der Pianist und Komponist Tigran Hamasyan hat die Gesänge gemeinsam mit einem Kammerchor neu interpretiert.
Diese Musik ist heilig und ich habe mich 10 Jahre lang damit befasst, bevor ich es wagte, sie in meinem Sinne zu bearbeiten, um sie in meine moderne Welt zu integrieren. Ich habe die alten Schriften gelesen, die Noten studiert, die Musik in der Kirche gehört. Eine große Veränderung ist natürlich, dass die alten Hymnen einstimmig gesungen wurden. Ich aber habe sie harmonisiert und sie mehrstimmig gesetzt. Die Melodien habe ich dabei ebenso wenig verändert wie die Texte. Mein Eindruck ist, dass die Musik mich geführt hat und zu einer tieferen Verbindung mit dieser religiösen und spirituellen Welt geführt hat. More into the religion and spirituality.
Die Erfahrung, von der Tigran Hamasyan berichtet, wird von Abt Johannes in eine bildhaft religiöse Sprache gebracht.
Orthodox gesprochen ist es das Mysterium der Allerheiligen Mutter Gottes. Es ist also ein rein geistiger Vorgang, aber es ist auch ein hinlauschender Vorgang auf das, was eben in der Natur, in den Dingen der Schöpfung, wie Paulus im Römerbrief sagt am Anfang gleich, in den Dingen der Schöpfung ist doch noch das Unerkennbare Gottes offenbar, wenn du denn geistig schaust. Ich bin ja als Mensch sozusagen mit Gott verbunden und also das ist meine Haltung. Also das ist auch eine Grundsatzentscheidung, die man irgendwann mal trifft.
Abt Johannes hat diese Entscheidung vor vielen Jahren getroffen und seitdem Erstaunliches geleistet. Er hat das Kloster Buchhagen nach eigenen Plänen gebaut und immer wenn etwas Geld vorhanden ist, baut er weiter daran. Er übersetzt liturgische Texte, entwickelt den deutschen Choral fort, befasst sich mit der Theologie der Ostkirchen und versucht, die heilige Überlieferung in eine deutsche Variante zu bringen. Dabei ist er nicht allein. Spenden helfen, den materiellen Unterhalt zu sichern. Im Hofladen werden Bücher, CDs und selbstgemachte Liköre verkauft. Den spirituellen Weg geht er gemeinsam mit einer Handvoll Mitvätern. Viele sind es allerdings nicht, die das Leben so konsequent ihrem Gott widmen. Denn die Abgeschiedenheit des klösterlichen Lebens bedeutet Aufstehen um 5, Gottesdienst bis 7, Frühstück in Stille, Arbeit im Garten, am Haus, im Haushalt, individuelle Einkehr bis 3, wieder Gottesdienst bis 5, Abendbrot und Abendgebet und dann, in der Regel bis Mitternacht, geistig-theologische Arbeit. Mir ist es schon in 3 Tagen kaum gelungen, den Rhythmus durchzuhalten. Die Unbeirrbarkeit, mit der die Mönche diesen Alltag pflegen, finde ich bewundernswert. Aber schade, dass sie in ihren Kutten mit den langen Haaren und Bärten so unnahbar, sogar einschüchternd wirken. Ist die Nähe Gottes nicht auch mit etwas mehr Leichtigkeit zu haben? Auch andere Eindrücke sind widersprüchlich. Der Rückgriff auf die heilige Überlieferung erscheint mir zuweilen recht willkürlich. Die besondere Gesangstechnik, die hier einstudiert wird, beeindruckt durch ihre Genauigkeit, wirkt aber auch etwas gespreizt und überambitioniert. Und muss man wirklich vor jeder Ikone niederknien, um seinem Gott näher zu sein? Und dass es insbesondere in der Krypta immer so dunkel ist, trägt zu meinem Wohlbefinden jedenfalls nicht bei. Aber so ist das wohl, wenn man die Ewigkeit nicht erst im Himmel, sondern auch schon auf Erden erleben möchte. Harte Arbeit. Oder wie es Abt Johannes ausdrückt.
Ich sage immer wieder Berliner, von nichts kommt nichts. Das gilt auch für das geistige Leben.
Ein Recht auf die eigene Sprache. das deutsche orthodoxe Dreifaltigkeitskloster Buchhagen und seine Choraltradition. Sie hörten eine Sendung von Jan Tengeler. Diese Sendung finden Sie auch auf unserer Webseite und in der kostenlosen DLF-Audiothek-App.